Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Das dritte Etappenziel meiner Moselreise führt mich nach Pünderich, genau gesagt zu Clemens Busch, im Weingut Clemens Busch. Wir sitzen in der Probierstube und schauen durch das Fenster über die Mosel, die nur ein paar Meter entfernt liegt, auf den Hang, der das Weingut mit berühmt gemacht hat, die Pündericher Marienburg. Clemens Busch gilt als einer der Wegbereiter des biologischen Weinbaus in Deutschland. Er betreibt dies seit Anfang, Mitte der 80er Jahre. Er hat vorher schon im Weingut seiner Eltern mitgearbeitet. Das hat sich so peu à peu entwickelt. Und darüber werden wir natürlich sprechen, genauso wie über die Besonderheit seiner Weinbergslagen, bei denen ich mir gar nicht so ganz klar bin, auch wenn ich weiß, dass sie noch zur Terrassenmosel gehören, ob sie tatsächlich Bestandteil der Untermosel oder der Mittelmosel sind. Und das war das, was ich ihn zuerst gefragt habe.
Also wir sind tatsächlich auch Bestandteil der Mittelmosel. Also wenn man nach den alten Begriffen geht, Obermosel, Mittelmosel, Untermosel, beginnt die Untermosel in Alf. Das ist hier noch auf der anderen Seite der Moselschleife. Aber als der Begriff Terrassenmosel auf Initiative vom Reinhard Löwenstein letztendlich begründet wurde, war für diese Bezeichnung eben die Bezirksregierung verantwortlich. Und die Bezirksregierung hat dann gesagt, dann gehen wir mit diesem Begriff Terrassenmosel bis an die Bezirksgrenze. Und die Bezirksgrenze liegt zwischen Pünderich und Drahl. Also von der Seite können wir uns heute aussuchen, was uns besser gefällt. Wir sagen, wir sind die Mittelmoselaner der Terrassenmosel, weil die Stilistik unserer Weine eher Richtung Terrassenmosel geht. Und, am deutlichsten wird das eigentlich ersichtlich, wenn man den Schiefer anschaut. Und die Böden, die sind also hier eher mittelmoselanisch, muss ich sagen. Im Untermoselbereich, da ist der Schiefer doch kräftiger, das ist mehr lavahaltiger, zum Teil auch quarzhaltiger, was die Weine schon wieder ein bisschen anders prägt.
Mhm. An der Untermosel?
Untermosel, ja. Also Terrassenmosel.
Genau, Terrassenmosel. Ja.
Das, was man als Terrassenmosel kennt, das ist ja überwiegend, ist das ja nun mal Winningen, Hotzenpott, Winningen. Mhm. Und für mich gehört der Kalmont noch dazu, hier in Brenn, Nefer Frauenberg, auch tolle Weinlagen, wo vielleicht das Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft wird.
Und, ja. Das hängt ja immer sehr stark von den Winzern ab, die in diesen Lagen auch arbeiten. Ich denke, dass Winningen eben sehr stark geprägt worden ist von der Arbeit von Reinhard Löwenstein, auch wenn es da natürlich mittlerweile einige auch sehr gute weitere Winzer gibt und glücklicherweise auch Nachwuchs, die dort Weingüter übernehmen oder vielleicht sogar neu anfangen. Glücklicherweise ist ja nicht überall so, vor allen Dingen auch, glaube ich, an der Terrassenmosel nicht überall so. Wie sieht das hier in Pünderich aus?
Also, ich denke, Pünderich selber hat vielleicht eine andere Ausgangssituation. Pünderich ist ein beliebter Ferienort.
Erholungsort auch, ein staatlich anerkannter Erholungsort, habe ich vorhin gesehen.
Legen wir Wert drauf, auf was immer das zurückzuführen ist, da gibt es tatsächlich Untersuchungen, wie sowas verabreicht wird. Aber letztendlich ist, denke ich mal, Pünderich sehr schön gelegen, ein ruhiger Ort, wo keine Schnellstraße am Ufer vorbeigeht, wo der Ort von der Mosel nicht getrennt ist mit einem wunderschönen Vorgelände. Das genießen wir ja hier auch mit unserem Haus direkt am Wasser, vis-à-vis unserer Weinberge. Und dieses Ambiente zieht die Leute halt an und lässt sie auch eben hier mal Urlaub machen für länger. Nicht nur Kurzzeittourismus, Wochenendtourismus, sondern hier bleiben die Leute auch mal eine Woche oder sogar auch zwei Wochen. Mhm. Und sie sind halt mitten im Anbaugebiet. Wir haben nach Koblenz hin 95, 100 Kilometer und nach Trier hin dieselbe Entfernung. Und von der Seite können sie natürlich auch noch in Hunsrück und in die Eifel fahren, aber in viele Richtungen im Grunde sich ihr Programm aussuchen. Und naja, und so ist auch die Struktur der Winzer hier dann gewachsen auf beziehungsweise ausgerichtet auf diesen Ferientourismus. Sie bieten Gästezimmer an und bieten natürlich auch ein breites Weinsortiment an, was ich natürlich auch nicht immer positiv sehe, wenn ich sehe, wie viele Rotweinsorten angeboten werden, dass man mittlerweile auch ein Chardonnay zeigt und alle Burgundersorten angeboten werden. Es wird im Grunde das, was typisch ist hier, der Riesling, ist einfach untervertreten, für mein Empfinden.
Immer noch. Oder schon wieder, oder?
Ja, ja. Nee, speziell hier. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es diese Entwicklung positiv. Ich habe mich nie auf den Tourismus konzentriert, ich habe mich auf den Weinbau konzentriert und habe Ende der 80er Jahre und speziell in den 90er Jahren gerade in den wichtigen Lagen, in den guten Lagen, Flächen dazunehmen können, immer wieder von Nachbarn, weil sie sonst auch niemand haben wollte. Mhm. Die Leute haben sich mehr auf die Direktzuchtlagen konzentriert, auf die Weinberge, die einfacher zu bewirtschaften sind, wo einfach die schnellere Mark damals, beziehungsweise heute schnellere Euro, zu machen war. Und so ist es leider Gottes heute auch noch so, auch wenn viele junge Winzer nachkommen. Ich habe da immer so das Empfinden, dass sie doch sehr schnell in den elterlichen Trott dann auch wieder verfallen. Und anders ist es, denke ich, so ein bisschen in Traben-Trarbach, wenn man an den klitzekleinen Ring denkt, wo wir auch mit, den wir mitbegründet haben damals. Mhm. Aber das finde ich einfach schon mal eine schöne Initiative, dass sich junge Winzer zusammenschließen, gemeinsam ein Projekt machen und gemeinsam präsentieren und damit dann auch Erfolg haben. Das finde ich gut. Es gibt andere Beispiele,
wie
Jünger, ja, beispielsweise. Und in anderen Regionen, da ist ja Message of a Bottle die bekannteste Gruppierung.
Genau.
Und wenn man dann mal guckt, welche Winzer da hervorgegangen sind, mit Wittmann, mit 30 Acker, mit Winter, was
Wagner
weiß
Stempel.
Ich, Wagner Stempel, alles was da drin war, ja, Abdel Spanier und so. Und jetzt,
Creme de la Creme des rheinhessischen Weinbaus.
Mittlerweile,
fehlt praktisch keiner.
Ja,
ja, und das ist schon enorm.
Und das ist einfach enorm. Und das wird man sich hier eigentlich noch mehr wünschen. Mhm. Das, ich meine, ich kenne mittlerweile viele junge Leute, die Weinbau studiert haben, auch hier aus dem Untermoselbereich, also Richtung Koblenz. Und da ist keiner, der wirklich den Durchbruch schafft. Da ist letztendlich der Sohn von Bruno Fuchs, der gute Arbeit macht und wo mit Sicherheit auch noch öfter von zu hören sein wird, denke ich mal. Und halt hier Franz Kilian, der Erbe seines Vaters sehr gut vertritt. Und aber auch seine eigenen Ideen hat. Und ich denke, da werden wir in Zukunft auch noch viel hören.
Ja, den Eindruck habe ich auch.
Ja. Nee, das wünscht man sich. Und ich freue mich natürlich, dass wir selber auch in der guten Situation sind, dass wir zwei Söhne haben, die in die Richtung tendieren. Mit dem Florian, unserem Ältesten, habe ich ja schon 4 Jahre hier zusammengearbeitet und der ist ja jetzt nochmal für 2 Jahre nach Frankreich.
Wo arbeitet er da jetzt?
Château d'Aubillac im Roussillon-Gebiet, also südlich von Montpellier. Ja. Auch ein biodynamisches Weingut. Ich glaube, das ist die 3. oder 4. Station mittlerweile. Kommt jetzt ins 3. Jahr, glaube ich, wo er da ist und zeichnet sich auch tatsächlich so ab, dass er vielleicht sogar da bleibt. Okay. Eine französische Freundin, allerdings nicht aus dem Weinbau. Und da muss man gucken, was die Zeit bringt. Aber unser Jüngster auch, studiert der Geisenheimer, ist jetzt nach mehreren Praktikas bei Ernie Losen und bei Christmann ist er jetzt wieder zu Hause, seit letzter Woche im Grunde. Und und steigt jetzt zu Hause ein, wird hier bleiben. Mhm. Hat seinen Jahresaufenthalt, Auslandsaufenthalt, den er machen wollte, den hat er jetzt mal gecancelt.
Weil hier einfach zu viel zu tun
war. Er war schon genug draußen, meinte er, der war schon im Ausland, das ist ja jetzt so, er war ja schon in Australien, Neuseeland unterwegs, hat da gearbeitet. immer halt wichtig, jetzt nochmal in Deutschland selber nochmal Erkenntnisse zu sammeln in namhaften Betrieben. Mhm. Hätte auch gern noch die Lese mitgemacht beim Steffen Christmann und hat aber gesehen, dass hier einfach auch sehr viel Arbeit ist und ist da, blüht natürlich auch auf, wenn er hier selber aktiv sein kann. Das ist eigentlich mein Mann noch für den Keller, macht da sehr gewissenhafte Arbeit. Ja. Und denke ich mal, ja, bringt uns auch noch ein bisschen voran und entlastet mich vor allen Dingen, dass ich mich auch auf andere Sachen konzentrieren kann. Ich gehe halt am liebsten selber in die Wingert und gerade in der Lese, um einfach den Plan zu haben, wo die Leute arbeiten sollen, was ansteht. Das ist mir wichtig. Und da ist der Florian allerdings dann mit dabei. Mhm. Die Lese macht dann immer noch mit.
Okay.
Und weil dann in Frankreich eben die Lese schon beendet ist, dann ist er die 4, 5, 6 Wochen zu Hause. Und er leitet eigentlich immer die Außenmannschaft. Okay. Setzt die Leute an, guckt selber mit, wie ist die Vorgehensweise, müssen wir hier selektionieren, wie gehen wir davor. Ist dann im Grunde mein Ansprechpartner für draußen. Und das finde ich einfach toll. Das ist schon ein Luxus, weil ich glaube, das, was die Familienmitglieder leisten, kann kein Angestellter irgendwo
dann bringen. Ja, natürlich ist der Angestellte dann auch irgendwie zeitlich gebunden und hat auch Familie und will irgendwann nach Hause.
Ja, genau,
und das kann man zwar hier und da mal länger machen, aber im Großen und Ganzen ist es halt nicht der eigene Betrieb. Ne?
Ja. Und das Schöne ist halt, dass er einfach den Idealismus hinsichtlich Biodynamie genauso hin zu qualitätsmäßig optimalen Arbeit, dass sie den genauso teilen. Und das finden wir einfach schön.
Sie selber haben auch von vornherein als Biobetrieb angefangen?
Nee, nicht wirklich. Wir haben relativ die ersten Schritte in die Richtung gemacht, relativ schnell. Ich habe 1974 zu Hause angefangen im elterlichen Betrieb. War damals normal. Da war noch nicht üblich, dass man irgendwo eine Fremdlehre macht. Das kam im Laufe der Ausbildung. War einfach so erforderlich, dass ich zu Hause aushelfen musste. Vater war zeitlang krank und hat Hilfe gebraucht. Und dann hat gesagt, okay, verbinde ich das schon mal mit einer Ausbildung, dann kann ich ja vielleicht später mal ins Ausland. Ich hatte auch immer die Vorstellung, mal rauszugehen. Ich wollte zwar immer Winzer machen, aber zuerst auch mal ein bisschen was von der Welt sehen. Mhm. Und dazu kam es dann nicht. Zu Hause angefangen und hat dann, denke ich, auch gleich relativ früh freie Hand im Keller, so im Weinberg. Mein Vater hat sich auf die Vermarktung konzentriert. Und schon in der Berufsschule habe ich die Diskussionen mit meinem Berufsschullehrer noch in guter Erinnerung, warum man überhaupt Herbizide einsetzen muss und warum man die Kräuter nicht akzeptieren kann. Die kann man doch auch krauten oder an Mähen habe ich damals noch gar nicht gedacht. Das gab es eigentlich nicht. Das habe ich dann im Laufe der Zeit, der Anfangsphase gesehen, dass man auch an der Autobahn steht und die Böschungen mäht mit einer Motorsense. Und dann habe ich hier einen Gerätehändler in Zell dann gefragt, die Firma Kessler, den alten Alvis. Gibt es sowas für den Weinbau? Und er sagt, habe ich schon nie gehört, was soll das sein? Er hat gesagt, der Straßenbau arbeitet damit in den Böschungen. Und ja, ich informiere mich mal. Und irgendwann kam er nach ein paar Wochen, hier, das sieht so aus und so, kostet aber so viel. Und dann habe ich mir dieses Ding besorgt und er hat mir Jahrzehnte später immer noch erzählt, als wir dann schon unseren Namen hatten, auch als bekannter Öko-Winzer. Und ich bin ja mitverantwortlich dafür, weil ich dir die erste Motorsense verkauft habe. Und das finde ich halt immer so schön, wie die Leute das dann auch beobachtet haben und immer noch in Erinnerung haben. Und er hat immer gesagt, du warst der erste Winzer an der Mosel, der so ein Ding hatte. Und das war schon Mitte der 70er Jahre, da habe ich keinen Gedanken an ökologischen Anbau, da hat man das eigentlich noch nicht gekannt in dem Sinne. Und dann haben wir zuerst mal, ja gut, Kraut wachsen gelassen und dann haben wir Ende der 70er Jahre, hatten wir so viel Humus im Grunde, dass ich den Stickstoffdünger weggelassen habe. Da war immer, weiß nicht, perfekt oder sonst wie das Zeug hieß. Ja. wurde halt ausgebracht immer ein bisschen und bis ich dann einfach auch das Gefühl hatte für die Pflanze und gedacht habe, Mensch, so viel Fäulnis, die Pflanze hat dickes Holz, da kannst du alles reduzieren, du brauchst es eigentlich nicht mehr. Und dann war das schnell abgeschafft und dann kam, ich glaube 82, 83 waren die ersten Kontakte zu Kollegen, die ökologisch in dieselbe Richtung dachten wie ich, wo man dann eben einen Austausch vollzogen hat, mit Rudi Drossen beispielsweise, Uli Treitz damals, Peter Mentges in Alf, um einige zu nennen, den Udovic und Arthur Mentges. Und da hat man sich ausgetauscht, man hat Exkursionen gemacht. Ich auch selber bin in der Zeit noch öfters nach Frankreich gefahren, habe Kollegen besucht. Und dann haben wir 1984 den ersten Warnberg umgestellt. Nicht mehr, wie man heute spritzt letztendlich. Kupfer kannten wir damals, gab es schon. Klar, es wurde auch im konventionellen Anbau angesetzt. Aber wollte man eigentlich nicht mehr spritzen. Und das war für uns auch die ersten 10, 12 Jahre absolutes Tabu. Wir haben unsere Kräuterbrühe gemacht und unsere Brennnesseljauche, wie das üblich war. Wir haben unseren Schachtelhalm vertiet. Gut, von der Seite waren wir von Anfang an dabei. Wir werden oft als Pionier bezeichnet, so fühlen wir uns nicht. Das ist einfach gewachsen im Austausch mit Freunden, mit Kollegen. Und seit 86 sind wir zertifiziert als Ökobetrieb in heute Ecowe, damals Bundesverband Ökologischer Weinbau. Mhm. Und ja, das hat natürlich dazu geführt, dass wir sehr viele Kontakte deutschlandweit haben zu anderen Öko-Winzer-Kollegen. Und ja, in den Anfangsphasen war es eine sehr intensive Zusammenarbeit. Gerade unter den EUNOS-Mitgliedern ging ja hin bis zum gemeinsamen Vertrieb. Und das war eigentlich eine richtig tolle Zeit. Viele Experimente, die auch nicht alle funktioniert haben am Wein, mit dem Wein. War spannend. Aber heute erinnern wir uns gern an die Zeit und ich hätte eigentlich auch das Bedürfnis, dass unsere Söhne die Zeit vielleicht auch nochmal erleben könnten. Einfach auch hinsichtlich dessen, dass Ökoanbau nicht immer so einfach war und dass man unheimlich kreativ sein musste.
Ja, also es hat schon wirklich eine Evolution gegeben. Es hat sich seit der Mitte der 80er schon sehr stark gewandelt.
Ja, wenn man dann einfach davon ausgeht, dass hier in der Mosel die Wiege des ökologischen Anbaus ist mit diesen 8 EUNOS-Betrieben und dass man dann bei den 60 Gründungsmitgliedern bei Ökowin mit dabei war. Und das war einfach schon eine tolle Geschichte. Anfang der 90er Jahren waren es dann über 400 Betriebe. Das ist dann explosionsartig angestiegen, was natürlich auch gefördert wurde durch staatliche Zuschüsse.
Ja.
Was nicht unbedingt toll ist letztendlich, dass man eben für die Umstellung selber, dass sie die Winzer motiviert werden durch Zuschüsse, das soll eher vom Inneren her kommen, einfach, dass man ein Gefühl hat, ein Bestreben, ökologisch zu denken und nicht eben das finanzielle Bestreben, dass man da eben noch für, dass das noch honoriert wird in einer gewissen Form. Ich meine, das wird honoriert genug in dem Moment, dass man dadurch meiner Meinung nach einfach hochwertigere Trauben kriegt, auf Dauer.
Ja.
Und vor allen Dingen glaube ich, dass man eben, das spüren wir heute ganz intensiv, dass man eine eigene Hefeflora im Weinberg ansiedelt, die dann eben für die Weinstilistik selber auch verantwortlich ist. Das geht nicht von heute auf morgen, das ist ein Wachstumsprozess. Und wenn man jetzt dann überlegt, wir arbeiten in dieser Richtung schon fast 30 Jahre.
Ja.
Und heute fragen die Winzer, oder seit ein paar Jahren fragen die Winzer, was ist euer Geheimnis, wie, weil sich die Weine so und so präsentieren? Und ja.
Wann hatten Sie so das Gefühl, dass Sie als Winzer, als Bio-Winzer in der konventionell arbeitenden Szene, ich sag mal jetzt im oberen Segment, also unter den etablierten, guten Betrieben, ernst genommen wurden?
Aber ich denke, das war schon in den 90er Jahren, wo man einfach, wo mehr Zuspruch auch vom Fachhandel kam und auch von Journalisten mehr Aufmerksamkeit uns geschenkt wurde, haben wir auch Prämierungserfolge gehabt, also jetzt nicht bei den Kammerpreismünzen oder sonst wo, eben durch Ökoweinverkostungen, durch Stuart Pickett auch im Besonderen, der unsere Weine sehr gut beschrieben hat in seinen Kritiken, in seinen Büchern. Das hat einem schon auch ein bisschen motiviert, weiter in dieser Richtung zu arbeiten. Aber das war dann für uns auch eben eine Zeit, wo wir uns unsere Flächen entsprechend vergrößern konnten. Wir konnten eigentlich unsere Ideale perfektionieren. Das heißt, groß zusammenhängende Flächen in den besten Lagen. Und das ist einfach in der Größenordnung, hat es sich entwickelt, wie wir nie von zu träumen gewagt hätten. Das war einfach toll, dass man in bester Lage 1,5 Hektar an einem Stück hat. Und so haben wir jetzt 3 davon im Grunde, Fahler, Falkener und Rotenfahrt, wo man toll selektionieren kann, was eine tolle Spielwiese ist, um Qualitäten in den einzelnen Schieferformationen dann noch einfach zu erzeugen. Und das hat uns dann noch deutlich nach vorne gebracht. Das muss ich ganz einfach mal sagen. Das ist wichtig. Und direkt im Fokus waren wir, denke ich mal, so mit dem 99er Jahrgang. Bis dato waren wir fast 100% auf trockene Weine ausgerichtet. Bildet heute immer noch den Schwerpunkt mit 70-80%, würde ich sagen.
Aber das 99, ist auch das, was Karas und Mosel auch mit auszeichnen. Ne?
Ja, ja. Und dann haben wir aber 99 einen Jahrgang gehabt, der auch nicht einfach war. Gerade zu Lesebeginn relativ viele Niederschläge und nachher einen trockenen Herbst, wo aber gerade hier in unserem Bereich schon die meisten Kollegen fertig waren. Und wir hatten eben damals die Geduld gehabt, wie heute auch meistens im Herbst, und haben dann eine Lese mit wahnsinnig viel Botrytis eingefahren und wir mussten selektionieren. Vorgabe war, große trockene Weine zu machen. Und das bedeutete aber auch, die Botrytis rauszuholen. Und das hat nicht mehr aufgehört. So hatten wir in dem Jahrgang unsere erste TBA seit 76, viel Bärenauslese und tolle Auslesequalitäten. Und mit diesem breiten Sortiment letztendlich, gut, das geht ja dann auch in die Öffentlichkeit, durch die Weinführer, durch die Verkoster natürlich, durch die Weinkritiker. Und da waren die trockenen Weine, sowie die Weine, die auch eine malolaktische Gärung gemacht haben. Das war eigentlich das erste Mal, dass wir das in der Form erlebt haben.
Die haben sie so für sich gemacht, die Weine, ja?
Das ist einfach passiert. Mitten in der alkoholischen Gärung hat die alkoholische Gärung gestoppt und plötzlich haben die Weine komisch gerochen, was ich nie in der Form gehabt habe. Ich habe die Weine zum Labor gebracht und zu 2-3 Labors gebracht, um sicher zu sein. Und die haben gesagt, um Gottes Willen, sofort die Gärung abbrechen. Das ist die malolaktische Gärung, biologischer Säureabbau. Und die Weine haben so wenig Säure, das darf nicht passieren. Gesagt, was ist, wenn ich jetzt die Gärung abbreche? Dann ist das ja mittendrin, es ist ja nicht zu Ende. Und die Weine haben dann 60 Gramm Restzucker, was weiß ich brauche sie eigentlich trocken, das hilft mir nichts. Und dann bin ich auf jeden Fall also mit diesen Aussagen vorsichtig umgegangen und habe dann plötzlich festgestellt, der Geruch ist weg, geht weg. Und jetzt sind trotzdem noch am Arbeiten. Da ist die alkoholische Gärung weitergegangen. Und die Weine sind trocken geworden zum Teil, andere sind nicht trocken geworden. Und das waren dann unsere ersten, sage ich mal, langgärenden Weine, die zum Teil fast ein Jahr gegoren haben und dann ihre 20, 25, 30 Gramm Restzucker behalten haben. Großartige Weine.
Tief.
Mit auch viel Alkohol. Sehr konzentriert. Und für die Leute ganz neu. Und für uns natürlich auch. Aber wir haben die Weine gemocht. Also wir waren total begeistert selber von diesen Weinen. Und dann kam das eigentlich jedes Jahr. Dann hast du natürlich diese
Das heißt nochmal kurz rekapituliert, 99 ist tatsächlich eigentlich die Botrytis dauerhaft in die Weinberge eingezogen.
Richtig. Ne? Ja. Seitdem haben wir jedes Jahr eine Trockenbeerenauslese machen können. Mit Ausnahme Trockenbeerenauslese haben wir 98 nicht gemacht. Und letztes Jahr halt nicht 2012. Haben wir keine edelsüßen Weine gemacht, nicht mal eine Auslese. Mhm. Das war uns nicht entsprechend gut genug vom Traubengut her, von der Qualität her. Und aber ansonsten jedes Jahr, und die sind ja schon höchst bepunktet worden.
Genau, also das war schon auch ein Schritt, um, glaube ich, auch international wirklich Beachtung zu finden.
Ne? Ja, ja.
Also ein trockener Moselwein tut sich, glaube ich, international oder hat sich lange Zeit international viel, viel schwerer getan, weil man natürlich gerade in den USA oder in Japan oder wo auch immer eigentlich den Moselwein natürlich mit dem restlichen Wein verbindet. Ja. Und dann kamen plötzlich diese Bärenauslesen, die wirklich das Weingut Clemens Busch schon wirklich nach vorne geschossen haben. Ne?
Ja.
Das kann man schon so sagen.
Ja, es gehört dazu, die Kombination.
Ja.
Und ich denke, die Weine sind uns auch gut gelungen. Also von der Seite, die Trockenen haben, ja, sind ja nicht wirklich schlechter geworden. Also weiter hat im Grunde das Sortiment für viele gestimmt und da sind wir dann auch glücklich drüber. Also, die große Liebe ist immer noch, gehört den trockenen Weinen. Das sind die Weine, die wir trinken. Mhm. Aber wir lieben zum entsprechenden Zeitpunkt dann nochmal was Süßes. Also wir haben uns mittlerweile im Laufe der Zeit, das war dann 2002, glaube ich, wieder mal mit dem Kabinett angefreundet. Das haben wir bis dato auch nicht gemacht in dieser Form. Aber dann haben natürlich auch Kunden gefragt, Importeure gefragt, ja, wenn ihr Auslesen habt, dann müsst ihr auch eine Spätlese und ein Kabinett haben. Mhm. Einfach um dieses Sortiment doch zu vervollständigen. Weil wir haben auch Interessenten dafür. Mhm. Für einen Kunden habe ich da mal angefangen, habe ich mal ein Kabinett gefüllt und habe natürlich auch andere Leute mal probieren lassen und die waren dann begeistert. Seitdem gibt es wieder Kabinett bei uns im Haus und das Schöne ist, die Rita und ich, wir lieben ihn selbst. Es gibt eigentlich fast nichts Schöneres als jetzt so ein klassischen Kabinett mit 7,5, 8 Volumenprozent Alkohol. Leicht gekühlt auf der Terrasse zu trinken am lauen Sommerabend und dann einen schönen Salat dabei zu essen. Das sind Weine, die wir da auch wieder lieben gelernt haben. Dürfen halt nicht zu süß sein.
Nee. Ja. Wir müssen eine frische Säure dabei haben, die dagegen steht. Und diese Leichtigkeit. Und wenn das zusammenkommt, dann ist es einfach ziemlich perfekt.
Richtig.
Was einfach Trinkfluss und Spaß angeht. Ne? Einfach Weine, die Spaß machen sollen.
Ja.
Wir haben ja auch was im Glas.
Das ist jetzt Rotenfahrt 2011, nachdem du vorhin ja eben die großen Gewächse von 12 probiert hast.
Genau, ich habe schon mal vor dem Gespräch ein bisschen was vorprobiert.
Ja. Ja. Und also ich selber liebe eigentlich eher gereiftere Weine. Mhm. Also Weine, die 1-2 Jahre alt sind, am liebsten 4-5.
Ja.
Jetzt lieben wir den 8er Jahrgang, präsentiert sich großartig.
Habe ich vorhin auch einen Schluck probieren können, das ist toll.
Ja, und das sollte man den Wein einfach zugestehen. Ich finde das, was um die großen Gewächse im Moment passiert, finde ich eine tolle Sache, weil deutsche Weine im internationalen Fokus stehen. Von der Seite soll man das ruhig beibehalten.
Vor allem auch trockene deutsche Weine.
Trockene deutsche Weine, ja, das ist ja eben absolut groß. Lieber wäre mir, man würde es ein halbes Jahr später zeigen. Das wäre unseren Weinen entgegen.
Ich hab de facto auch die letzten zwei Male immer darauf verzichtet, zu der frühen Präsentation zu fahren. Ich bin immer, die kommen ja dann tatsächlich ein halbes Jahr später nochmal, sind dann vielleicht nicht mehr alle dabei, aber für mich ist das viel erhellender eigentlich, die Weine dann zu probieren.
Sehe ich genauso. Also.
Die sind ja jetzt auch die großen Gewächse, die ich jetzt vorhin probiert habe, die sind einfach total unruhig. Und,
ich meine, man spürt da schon viel Energie drin und so weiter, viel Mineralität, aber die Weine müssen sich ja finden. Ne? Ja. Wir wollen natürlich bei diesem Spiel auch ein bisschen mitmachen, aber nicht mit aller Gewalt. Mhm. Wir haben auch große Gewächse, die noch nicht fertig waren zu dem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, die brauchen noch ihre 3-4 Wochen. Die sind jetzt gerade erst auf die Flasche gekommen. Mhm. Und weil wir nutzen für unsere Weine schon gerne die volle Zeit auf der Hefe. Die werden im Grunde eine Woche vor der Füllung von der Hefe geholt. Vorher machen wir zum Teil Batonnage, um eben noch mehr Struktur reinzubringen.
Also Aufrührung der Hefe.
Aber nur vorsichtig. Ja. Also das ist nicht wirklich aufgerührt. Das ist nur eine Kette, eine Durchziehen, dass sie leicht ein bisschen aufflockt. Und auch um die Weine stabil zu machen. Mhm. Und wir wissen, dass unsere Weine lange brauchen. Dieser lange Hefekontakt stabilisiert die Weine. Wir brauchen trotzdem nicht viel Schwefel. Das ist uns ganz wichtig. Ich mag nicht, wenn mir der Schwefel sehr früh in der Nase sticht. Und ich glaube, unsere Weine sind trotzdem sehr gut lagerfähig. Dass eben diese Ausbauform die Weine unheimlich gut stabilisiert. Aber es verschließt natürlich die Weine auch im jungen Stadium. Ja. Die Weine sind nicht so zugänglich, brauchen Zeit, brauchen Luft. Und das hat sich mittlerweile aber rumgesprochen.
Es geht ja schon beim Gutswein los. Ne? Ich habe schon Gutsweine gehabt von Ihnen, die vielleicht ein halbes Jahr alt waren, die, wo ich dachte, ups, das ist eigentlich im Moment gar nichts. Also einfach ist so vergessen und ein halbes Jahr später wieder auspacken.
Die letzten Tage einen Neuner Riesling trocken probieren können, wenn ich den irgendwo gefunden habe in der Ecke. Da sind Weine, die legen bei uns normalerweise nicht weg. Ein Gutsriesling. Und den habe ich hier dann mit Freunden getrunken, die waren alle begeistert. Neun, ein Jahrgang, der sehr opulent und großartig war, aber dem man auch nicht wirklich Langlebigkeit prophezeit hat. Und gerade wenn jetzt so ein Gutswein jetzt noch frisch und mit einem guten Säurepotenzial sich präsentiert, dann ist das einfach groß. Da hätte ich jetzt gerne noch ein paar Fuder im Keller.
Ja, danke. Ich habe auch zum Experimentieren tatsächlich verschiedene Gutsweinjahrgänge noch Einzelflaschen im Keller liegen.
Von uns?
Ja.
Oh ja, Bescheid sagen, wenn sie aufgemacht werden.
Ja, das ist spannend. Also es ist wirklich spannend, wie sich also gerade die in Anführungsstrichen einfachen Qualitäten teilweise entwickeln und nochmal einen ganz anderen Charakter bekommen. Und
wir haben letztes Jahr, oder schon zwei Jahre her, habe ich meinen Altweinkeller aufgeräumt. Und wir legen ja jedes Jahr, müssen ja die Prüfungsflaschen, also die versiegelten Flaschen, wenn wir die AP-Nummer anstellen, werden die ja versiegelt von der Landwirtschaftskammer, und da müssen wir zwei Flaschen weglegen. Und wir haben praktisch von Anfang an, von 71, die Flaschen weggepackt. Einige sind ausgelaufen aus den 70er Jahrgängen. Und dann haben wir irgendwann angefangen, eben diese Bestände zu durchforsten und Weine, die unbedingt getrunken werden müssen, rauszusortieren. Und dann in der Weinlese, dann abends immer so einen Abend gemacht, wo wir dann gesagt haben, so, jetzt haben wir hier 15 Jahrgänge Rivana trocken. Das war beispielsweise ein Abend Müller-Thurgau, trocken ausgebaut, in die Reihe gestellt. Und das war unfassbar, wie die Freunde dabei waren oder Mitarbeiter, die probiert haben, wie die reagiert haben, wie die dann, wir haben blind probiert, wie geschätzt wurde. Ne? Und keiner wusste eigentlich, wie alt die Weine sind. Und da war totale Überraschung.
Das war aber noch aus der 70er-Jahre-Zeit, oder?
Den Rivana haben wir in den 70er-Jahren, glaube ich, nur als Landwein abgefüllt. Von der Seite haben wir da nie was weggelegt.
Ich glaube, ihr macht auch aktuell noch Rivana, ne?
Nicht mehr. Wir haben letztes Jahr den letzten Rivana.
Ah, okay. Das war der in der durchsichtigen Flasche auch, ne? Glaube ich, also in der weißen Flasche,
so als Sommerwein. Der sollte immer so in einem Jahr verkauft sein. Das war immer noch unser Zugeständnis an die alte Kundenklientel, die eigentlich nur unsere Weine gekauft hat und dann immer noch einen Müller-Thurgau haben wollte. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diese Weinberge auch ein bisschen geliebt, weil das waren für Müller-Thurgau-Verhältnisse alte Weinberge noch mit wurzelechten Reben, wurzelechter Müller-Thurgau. Und auch da waren die Trauben sehr lockerbeerig und immer gesund mit einer guten Reife, also kombiniert mit guten Säurenwerten. Aber wir haben auch beim Müller-Thurgau nie darauf Wert gelegt, dass sie wirklich überreif wurden. Mhm. Also sie wurden immer gesund mit einem festen Beerenhaut geerntet, um eben so eine klare Struktur halt zu haben. Also überreifen Müller-Thurgau mag ich nicht wirklich.
Mhm. Aber eben, wenn er reif geerntet wird und wenn man sich ein bisschen drum gekümmert hat im Weinberg, dann kann es schon auch einfach ein schöner Wein sein.
Natürlich, also, natürlich. Ich habe Müller-Thurgau probiert von Kollegen, die haben ihn sogar auch ins Barrique gelegt. Ich muss sagen, das hat...
Also Stuart Piggott hat ja eine ganz extreme Form von...
Ja gut, das war die Spülerei.
Adams von Rackel zum Beispiel, den Rivana finde ich sehr, sehr gelungen zum Beispiel.
Den von Andreas habe ich noch nie probiert. Von Ragnitz, ja, Matthias heißt er. Ja. Nee, aber Stuarts Müller-Thurgau habe ich probiert oder die Stahl Müller-Thurgau, Müller-Thurgau von Stuart auch ausgebaut hat. Ja, das war schon großartig. Am meisten hat mich an den Müller-Thurgau von Stuart allerdings gefreut, dass er 14% Alkohol hatte. Weil Stuart hat ja oft genug über unsere Alkohol schon mal geschimpft und jetzt hat er selber einen produziert.
Ja. Und gemerkt, dass das doch nicht so einfach ist.
Richtig.
Die gehen ja teilweise, gehen die Rieslinge bis, ich glaube 2007 waren es, bis 14,5 hoch, ne?
2,7, 2,9.
2,9 auch.
Auch.
Das ist schon auch problematisch, oder?
Sagen wir mal so, für uns sind diese Weine ein Naturprodukt. Mhm. Und es gibt viele Stimmen, die sagen, ihr müsst halt früher ernten. Aber das fällt halt schwer. Zumal du schon eine gewisse Zeit für die Ernte brauchst. Du bist ja nicht in einer Woche durch. Und wenn du optimales Wetter hast, dann legen die Trauben ja immer noch an Reife zu. Aber das wichtigste Argument ist ganz einfach, dass wir wohlschmeckende Trauben haben möchten. Und das heißt, ich laufe nicht mit einem Refraktometer durch die Wingert und messe den Zuckergehalt, sondern lauf allein durch die Wingert, das genieße ich auch sonntags morgens, wäre für morgen angedacht gewesen, aber ich glaube, morgen ist mir zu nass. Oder nehme eben die Rita mit in die Wingert und wir machen das gemeinsam, probieren die Trauben und nehmen uns richtig viel Zeit dabei und überlegen uns, wie wir am besten vorgehen, weil du hast am Stock dermaßen unterschiedliche Traubenqualitäten. Und dann kommt es ja einfach dazu, dass wir bis zu 6-7 Mal durch die Weinberge laufen und selektionieren. Immer nur das, was wirklich reif ist und uns in dem Moment schmeckt.
Ja.
Und wenn dann 14 Volumenprozent bei rauskommen, dann ist es einfach mal so. Diese Weine werden aber selten trocken. Und wenn dann die 14 Volumenprozent in Kombination mit 15, 20 Gramm verbliebenem Fruchtzucker stehen, dann ist der zwar opulent, aber nicht wirklich alkoholisch. Und das ist das Schöne. Und das haben wir gerade bei dem 11er Jahrgang wieder gemerkt. Jetzt beispielsweise den Wein, den du im Glas hast. Was denkst du denn dabei?
Ich habe ihn noch nicht probiert.
Ah ja, dann wird sogar höchste Zeit.
Also merkt man schon an, dass er sehr viel Substanz hat. Er ist sehr kräftig. Also zum einen Kraft von der Würze, von der Schieferwürze. Zum anderen merkt man aber schon auch, dass er Alkohol hat. Kann er jetzt nicht verbergen. Auf der anderen Seite finde ich ihn ausgesprochen weich, elegant, weich, cremig. Hat schon weniger Frucht und mehr Würze. Aber so eine ganz gereifte Frucht.
Ja, ja. Man ist ein 11er Jahrgang. Und jetzt, er hat tatsächlich 14 Volumenprozent, 14,2 tatsächlich, halt im optimalen Zustand geerntet. Wenn man hier sich die Trauben vorstellen soll, die waren klein, lockerbeerig, gesund. Und es hat Spaß gemacht, die zu ernten, überhaupt die Arbeit, die Trauben zu sehen. Der 11er Jahrgang, die Lese war halt unheimlich spannend, weil es 7,5 Wochen gedauert hat. Sie hatte sehr heiß begonnen mit hier Temperaturen 35 bis 40 Grad Anfang Oktober. Hat sich dann unheimlich lange hingezogen, weil wir viel selektionieren mussten. Erstens mal gab es viel Botrytis nachher, aber anfangs hatten wir auch sehr viel Essigsäureprobleme, weil wir 3 Wochen vor der Lese den Hagel hatten.
Ja.
Und das musste halt alles raus. Und für uns war wichtig, nicht schnell abenden, damit eben ein bisschen Säure noch verbleibt, sondern sauber arbeiten, dass wir nachher keine Probleme mit dem Wein haben. Mhm. Dann kannst du es vergessen. Und im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, dass diese lange Lese gut war. Die Säure hat sich stabilisiert und wir haben sogar den Eindruck gehabt, dass nachher auch geschmacklich schon viel mehr Mineralität in die Trauben kommt.
Mhm.
Mineralität wird meistens sehr spät eingelagert. Schon wenn die, sag ich mal, die Assimilationsstärke der Blätter nachgelassen hat und so weiter. Trotzdem wird noch Mineralität in die Traube transportiert. Und das ist uns meistens viel wichtiger. Zu dem Wein hier selber ist jetzt zu sagen, dass wir den Eindruck haben, dass er langsam zumacht.
Mhm.
Der hat bisher noch profitiert von seiner Primärfrucht, die man zum Teil auch noch schmeckt. Aber sie geht zurück. Und dann wird das, was wir nicht verkauft haben zum jetzigen Zeitpunkt, wird wieder eingekellert und dann erst wieder gezeigt, wenn es optimal ist. Und das wird in dem Fall erst in 4-5 Jahren sein. Ich darf heute an die 2,7er erinnern, die hast du ja vorhin schon mal angesprochen. Auch die hatten 14,5% Alkohol. Und wenn wir die heute zeigen, die kommen mit einer klaren, hellen Frucht. Diese Opulenz, die sie in der Jugend hatten, hat sich total verflüchtigt. Die Weine sind regelrecht schlank geworden mit einer unheimlich strahlenden Mineralität. Und du schmeckst keinen Alkohol.
Hm.
Und das ist für mich dann einfach groß. Und das, ich glaube, dass wir eben durch diesen langen Hefekontakt auch den Alkohol wirklich sehr gut anbinden, geschmacklich. Ja, und deshalb soll man sich nie drängen lassen, den Wein irgendwie gewaltsam auf die Flasche bringen zu müssen.
Mhm.
Ja. Braucht alles so ein bisschen seine Zeit. Das ist Zeit sowieso einer der ganz wichtigen Aspekte in unserer Weingutsphilosophie.
Ja. Ja, ja. Das heißt, es gibt viele Jahrgänge auch tatsächlich, die ihr wieder jahrelang in den Keller legt, bevor ihr sie wieder hervorholt und verkauft.
Ja, also wie gesagt, jetzt 8. 8 war ja auch ein Jahrgang, der total im Grunde auch schlecht geredet wurde, nicht gut von der Presse besprochen wurde. Wir haben immer zu diesem 8er Jahrgang gestanden, weil das war ein klassischer Moseljahrgang.
Mhm.
In dem Fall auch moderate Alkoholwerte, große Gewächse mit 12,5 Volumenprozent, klassisch trocken, feine Säurestruktur und heute mit einer wunderschönen Reife. Und den haben wir damals auch, haben wir 2-3 Partien großzügig weggelegt, weil wir gesagt haben, wir wollen diesen Jahrgang auch wieder zeigen, wenn er wirklich groß ist.
Und das ist er jetzt, ne?
Und das ist er jetzt,
ja. Probiert, ist wunderbar.
Ja, ja. Das ist er jetzt. Und das ist uns eigentlich ganz wichtig, weil solche Weine dann auch direkt in die Gastronomie gehen.
Mhm.
Heutige Gastronomie, der gute Sommelier kann sich selten leisten, alte Weine liegen zu lassen, einzukaufen, liegen zu lassen und nicht zu zeigen. Also nicht alte Weine, junge Weine.
Ja.
Das ist halt schwierig und da muss es in Kombination mit dem Winzer muss das einfach gut funktionieren. Und wir sind in sehr guten Häusern heute oft mit einem Wein vertreten, aber dann 5, 6, 7 Jahrgänge. Und das finden die Leute toll.
Mhm. Das ist aber teuer, ne? Ich meine, das erfordert eben, dass das ist dann erstmal hier totes Kapital.
Ja, natürlich, aber gehört Wissen zu dem Idealismus dazu. Mhm. Und ich zeige auch gerne diese Warne. Mhm. Und das genügt, das merke ich, habe ich halt auch oft genug gemerkt, das genügt den Leuten, aber dann nicht, wenn sie sie nur probieren können und nicht mehr kaufen können.
Ja, auf jeden Fall. Und das macht auch neben der Gastronomie, glaube ich, auch einfach Liebhabern Spaß. Ne?
Ja, ja.
Also wenn man beispielsweise zu Martin Mühlen fährt nach Traben-Trarbach und ja, hat irgendwie ein Angebot von 15 wirklich schon gereiften Weinen, ja, dann ist das einfach toll.
Richtig. Ja. Der hat auch seine Story dadurch. Ja. Ja. Dadurch steht er halt auch ein bisschen im Fokus mit seinen gereiften Weinen. Ja. Der hat mit Sicherheit gerade in seinen Anfangsjahren richtige Durststrecken gehabt, weil er kaum was verkauft hat. Und im Nachhinein hat er aber sehr viele Weinliebhaber gewonnen dadurch. Ganz klar. Ja. Und ich denke, gerade weil wir Musel sind, müssen wir das auch praktizieren. Weil ich glaube, nirgendwo, gut, Rheingau noch, haben die Weine auch dieses Alterungspotenzial, aber sonst nirgendwo haben Rieslinge dieses Potenzial wie wir. Und auch immer wieder mal.
Wo es auch bekannt ist, ne?
Wo es einfach bekannt ist, ja.
Das hat ja in Rheinhessen oder so auch keine Tradition.
Nee, überhaupt nicht. Aber die sagen auch, also Kollegen aus der Pfalz oder aus Rheinhessen sagen, sie bewundern unsere gereiften Weine. Die gab es ja dieses Jahr auch wieder des Öfteren zu probieren. Wir hatten gerade jetzt bei der VDP-Präsentation in Trier, sollte halt jeder Betrieb einen 10 Jahre alten Wein aus dem problematischen Jahrgang 2003 zeigen. Mhm. Und das war großartig. Also erstens mal haben sich die Weine toll präsentiert und wir hatten kurioserweise, ich bin jetzt sehr geizig mit den Weinen, dann hatte meine Frau aber 2 Weine gemeldet. Missverständnis, weil sie mich gefragt hat, was soll man denn da zeigen? Und da habe ich gesagt, ach, dann nimm doch den Fahrlei, der in die trockene Richtung geht. Den hatte ich vor einem Jahr mal probiert und der hat mir damals eigentlich spontan sehr gut gefallen, ein gutes Gefühl. Oder nimm halt eine Auslese. Und dann hat sie beide Weine gemeldet und das Highlight bei der Verkostung war eigentlich der Fahrlei, der trocken ausgebaute Wein, weil er unheimlich leicht herkam, sogar ein bisschen beschwingt und eine tolle Aromatik hatte, aber nichts Überreifes, nichts Alkoholisches, nichts Verbranntes im Grunde, sondern unheimlich klar und hell und das haben die Leute, da haben sie auch nicht die Gelegenheit, irgendwas Vergleichbares zu probieren, würde ich dann sagen, weil die meisten Kollegen halt auch süße Weine gezeigt haben. Ja. Und das finde ich einfach dann schön, wenn man das dann auch ein bisschen hier praktiziert und ich baue mittlerweile jede Weinprobe, auch reifere Weine ein. Und wir haben uns dann nochmal geleistet aus dem Jahrgang 2005, halt einen Wein, der selbstständig die Gärung abgebrochen hat, den können wir gleich auch mal probieren, 12 Monate gegoren, dann bei 60 Gramm Restzucker hat er die Gärung eingestellt, 12,5 Volumenprozent Alkohol, oder 12, weiß nicht genau. Ein Wein, der dann in der Jugend aufgrund des langen Hefekontaktes total verschlossen war und von der Süße eigentlich nicht ausreichend, weil es ist ja keine klassische Spätlese. Eine Spätlese hat höchstens 9 Alkohol, am besten nur 8 und ein bisschen mehr Süße. Und den Wein musste ich dann nicht richtig einzustufen. Ich habe gesagt, bevor der den jetzt einfach so auf die Liste setzt und muss sehr viel erklären, lässt ihn mal ein paar Jahre liegen. Und den haben wir dann bis zu diesem Frühjahr liegen gelassen. Und jetzt haben wir den gezeigt und die Leute sind begeistert. Mhm. Auch das ist heute keine wirkliche Spätlese, aber ein Wein mit immer noch unheimlich viel Potenzial, nicht wirklich süß, nicht trocken. Mhm. Ein toller Käsewein oder einfach ein Wein, den du am Ende von einem Essen trinkst, dann hast du auch genug. Mhm. Und das sind immer so Sachen, die sich von selber entwickeln.
Ja. Das ist das eigentlich Faszinierende.
Ja, aber dazu gehört Geduld. Ja. Geduld und Zeit. Ne? Ja. Und dann darfst du dich natürlich auch nicht unter Druck setzen lassen, dass Kunden, Händler immer wieder warten auf Wein, wann kommt der neue Jahrgang, hast du nicht noch was und so weiter und so fort, dass du dann einfach sagst, nein, da ist was ganz Spezielles, das kannst du auch nicht so einfach auf den Markt werfen, weil dann wird es auch schnell zum Ladenhüter, weil es die Leute nicht begeistert. Und wir zeigen solche Weine auch nur da, wo wir wissen, da wird es entsprechend gewürdigt. Ja. Das ist uns eigentlich auch ganz wichtig. Das haben wir im Laufe der Jahre gelernt.
Lernen die anderen aber auch mit, ne? Habe ich so den Eindruck. Also Händler, Kunden.
Gott sei Dank. Händler langsam, Gastronomie schneller. Jetzt die Sommeliers sind eigentlich ganz wild auf sowas. Die Händler sagen, diese Weine sind dann unheimlich erklärungsbedürftig. Und dann muss der Händler sich natürlich auch hinterfragen, was macht einen guten Fachhandel aus? Ein guter Händler muss ja auch beraten.
Ja,
und muss genauso wie ein Sommelier auch mal was Besonderes aus seinem Angebot dann besprechen können.
Ja.
Aber die meisten Händler, die wollen natürlich, dass der Kunde ans Regal geht, eine Flasche greift und bezahlt und dann wieder den Laden verlässt. Und wenn da jetzt ein Jahrgang aus 2005 steht beispielsweise, da kommt der Kunde und sagt, huch, Ladenhüter, greift er sich die Flaschen daneben. Und das finde ich halt immer schade, sowas muss besprochen werden.
Ja.
Und deshalb, also solche Weine gehen auch so gut wie gar nicht an den Handel.
Die Weine entstehen praktisch alle in der Pünnericher Marienburg?
Ja. Ich hatte eigentlich nie das Bedürfnis, wirklich rauszugehen aus dieser Lage oder mich auszuweiten. Mir wurde Diverses schon angeboten. Aber da bin ich vielleicht auch ein zu bequemer Mensch. Also ich genieße das hier, zuerst mal von unserem Haus aus auf die Wingerde zu gucken.
Wir haben
80% unserer Weinberge im Blick.
Wie alt ist das Haus?
Das Haus ist jetzt 350 Jahre alt. 1663 gebaut. Und ja, haben wir jetzt seit 15 Jahren wohnen wir hier. 13, 14, 15 Jahre, ja. Mal langer Zeit renoviert. Aber hat sich uns eigentlich nie zur Diskussion gestellt, dass wir neu bauen. Wir haben dieses Haus schon früher geliebt und als wir dann Gelegenheit hatten, das zu kaufen. Aus Familienbesitz im Grunde von einer Erbengemeinschaft auszulösen, haben wir das dann auch gemacht, weil wir gesagt haben, erstens mal ist es für die Kunden eine tolle Sache, hier Weine zu probieren, vis-à-vis der Weinberge. Wir gehen 20 Meter zum Moselufer und können die Weinberge erklären. Die Leute wissen, wo sie wachsen, wo sie herkommen. Man sieht bei entsprechendem Wetter sogar die unterschiedlichen Schieferfarben. Und das ist für uns halt wirklich das Besondere an dieser Lage, dass wir im Grunde auf engstem Raum drei Schieferformationen vorfinden und die wir heute aufgrund der groß zusammenhängenden Fläche, dass wir die auch rausarbeiten können. Das ist
ganz amüsant, ne? Weil ich komme ja gerade sozusagen aus Winningen, also ja. Der Podcast davor war, ja. Aber Rainer
hat dasselbe,
bei den Uhlen und hat eben Grauschiefer, blauen Schiefer, roten Schiefer. Und,
da kann ich ruhigen Gewissens sagen, dass er mir das nachmacht, weil ich habe ja vor ihm angefangen.
Ja.
Aber ich habe natürlich vorher im Wingert gearbeitet, er ist ja im Grunde ein Quereinsteiger, aber er hat ja diesen Terroir-Gedanken schon unheimlich nach vorne gebracht. Und es ist schon im Grunde genommen, also er hat ja ganz schnell auch Erfolg gehabt und Karriere gemacht, muss man ganz einfach sagen. Und das entsprechend auch an den Händler, an den Weintrinker, an den Konsumenten hin transportiert. Und er kann das einfach. Wir selber haben immer unsere Arbeit gemacht und stehen dann auch hinten an, aber da habe ich gar kein Problem damit. So, der Rand hat gut im Fokus stehen und Werbung für uns alle machen. Er ist heute ein sehr guter Freund. Und Kollege, und ich denke, er schätzt unsere Wanne genauso, wie wir seine Wanne schätzen.
Ja, das glaube ich auch.
Und es findet ein guter Austausch statt. Und unsere Wanne werden oft verglichen. Wo ich dann immer sagen muss, das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also jeder hat schon seine eigene Stilistik. Und das sagt Reinhard selbst, er ist so, hat schon die klassische Note der Terrassenmosel, der Untermosel, der weniger Umgebung, und wir sind eher die, haben schon eher die Stilistik der Terrassenmosel, der Mittelmosel, ja.
Ich glaube, es kommt dann wieder auch so ein bisschen auf den Jahrgang an. Ne?
Also natürlich.
Ich habe tatsächlich, also um nochmal auf 2007 zurückzukommen, ich habe bei einer Blindverkostung mal im letzten Jahr, hatte ich eben 2007er von Ihnen, und dabei, also ich war Gast, und für mich war aber irgendwie klar, dass das kenne ich, und das bin dann eben auf Reinhard Löwenstein gekommen. Ich dachte, das ist wahrscheinlich ist es Löwenstein. Es war halt Busch, aber es war Terrassenmosel tatsächlich. Ne? Mhm. Und da findet, also man findet schon, glaube ich, Gemeinsamkeiten. Gerade, glaube ich, wenn die ihre Weine, also je nach Jahrgang, voluminöser sind, dann gehen, glaube ich, eher in Richtung Löwenstein noch, weil man es von ihm vielleicht länger kennt auch. Ne?
Ja, ja, aber das ist tatsächlich so, dass seine Weine oft total anders sind. Das haben wir beispielsweise in 2010 gehabt. Da hatte er ja doch verhältnismäßig wenig Säure für diesen Jahrgang. Weil er liegt ja schon wieder 100 Kilometer weit weg, oder sagen wir mal, Luftlinie vielleicht 70 Kilometer, 60 Kilometer. Ja. Und die haben oft schon ganz anderes Wetter. Dann hat er natürlich noch extremere Terrassen als wir. Und die Niederschlagsbedingungen sind dort oft ganz anders. Entweder hat er mehr Regen gehabt oder Regen zum richtigen Zeitpunkt. Dann hinken wir hinterher. Und dadurch ist die Jahrgangsstilistik oft schon total unterschiedlich. Aber das macht es ja auch wieder spannend.
Ja, klar.
Na, sind die Besonderheiten. Und von der Seite, also mich ehrt es, wenn meine Weine mit seinen verglichen werden.
Ich glaube, das ist bei ihm auch nicht anders. Aber der, ihr habt ja die einzelnen Lagen schon auch bestimmt seit den 90ern oder so bezeichnet.
Es hat in den 90ern angefangen. Ja,
Ende der 90er?
Also Ende der 99, 2000 in der Zeit haben wir angefangen. Ich kann das jetzt zum Fahrer, glaube ich, schon 99. Mhm. Ja. Und ja.
Das heißt, genau, es gibt Fahrleihe.
Fahrleihe ist der blaue Schiefer.
Ja.
Im Grunde da auch alles alte Reben.
Ja.
Was wir unter diesen Lagen dann führen, Rotenfahrt. Die Bezeichnung Rotenfahrt haben wir erst seit 2006, weil wir im Rahmen einer Flurbereinigung dort mehr Flächen bekommen haben und jetzt auch nachgepflanzt haben. Das ist eigentlich unser großes Projekt gewesen, was wir mit initiiert haben, um halt eben Brachflächen zu beseitigen. Jetzt haben wir da also auch, ich glaube, 1,6 Hektar am Stück und noch die Option auf weitere 6.000 Quadratmeter, die allerdings jetzt wieder verbuscht sind, die wir wieder roden wollen und dann neu bepflanzen wollen. Und dann die Lage Falkenlei hier schräg gegenüber, zwischen Starnbruch und Tunnel gelegen. Eigentlich unsere beste Lage, das Beste im grauen Schiefer auch, wo die besten edelsüßen Weine herkommen. Dort ist immer die meiste Botrytis, denke ich, dadurch bedingt, dass da die Luft steht.
Das ist windgeschützt, ne? Da
windgeschützt,
kommt nur durch die Thermik.
Da kommt die Feuchtigkeit durch die Thermik, wird sie in die Weinberge transportiert. Und von der Seite ist dort Botrytis immer sehr intensiv. Schmeckt man auch oft in trockenen Weinen, obwohl da keine Botrytis verarbeitet wird. Ja, da hat immer diesen bestimmten Schmelz, eine süßliche Aromatik. Und dort sind wir auch von den gesamt 1,4 Hektar, haben wir dort 1,2 Hektar auf zwei Stücken verteilt. Mhm. Das ist einfach schon toll, wenn man sowas so komprimiert hat. Und
Und das ist, ja.
Und dann halt über den Hauptteil der Lagen noch verteilt, auch mit größer zusammenhängenden Stücken. Aber dort sind jetzt dann in diesem Bereich jüngere Reben, Reben, die jetzt 25, 26 Jahre alt sind.
Und die werden dann für die Schieferweine verwendet?
Für die Ortswarne,
genau. Ja. Also um es kurz zu erklären, es gibt den Gutswein, es gibt dann die
Ortsweine,
das ist dann der
vom blauen Schiefer, vom roten Schiefer, sowie die Kabinette sind aus diesem Bereich. Und dann, wenn es höherwertiger ist, auch die spätere Qualitäten. Mhm. Und auslesen machen wir auch in diesen Einzellagen. Mhm. Und ja, das hat sich eigentlich so befestigt. Und wir streben an, im Rahmen der EU-Weinmarktreform wieder diese Lagen auch benennen zu können, offiziell.
Es gab sie mal und dann gab es in den 70ern ja die...
Die Lage hat man ausgeweitet auf Hauptlage Marienburg und das ist dann auch in die eigentlich in die, auf die Ortsseite übergegangen, rübergesprungen, in Direktzuchlagen, wo heute sehr viel Burgundersorten stehen, auch Dornfelder. Und das finde ich halt eigentlich ein Frevel, dass man mit seiner Top-Lage auch in den Direktzuchtbereich geht. Man muss das irgendwo schon unterscheiden können. Mhm. Ich brauche keinen Dornfelder, der in der Lage Marienburg wächst. Nee. Ich brauche keinen Mensch, genauso wie auch Müller-Thurgau nicht und so weiter. Das soll diese Weine nicht abwerten. Aber ich will eine Lage haben, die im Grunde als Top-Lage erstens mal einen Bekanntheitsgrad hat. Und das soll hervorgehoben werden. Das machen wir auf die Möglichkeiten, die wir haben, die wir nutzen. Und das, was wir als Marienburg verkaufen, ist im Grunde das, was tatsächlich aus dem Hauptteil der Lage Marienburg kommt.
Die Flurbereinigung kam letztlich dadurch, dass hier Großwinzer einfach... auch eine Großlage vermarkten wollten wahrscheinlich, ne?
Nee, das war nicht wirklich der Gedanke. Man muss sich einfach hier vorstellen, die Lage Marienburg, es gab noch nicht diesen Wegebau wie heute. Es gab im Grunde einen Weg durch, da war extrem viel Handarbeit noch erforderlich. Und für unser Weingut war es, also schon noch, wenn wir ökologisch gearbeitet haben zu diesem Zeitpunkt, war es aber nicht möglich, Weine aus diesem Bereich als Ökoprodukt zu verkaufen. Weil alle Flächen, zu dem Zeitpunkt hatten wir 60 unterschiedliche Parzellen in diesem Bereich, waren im Grunde zu klein, dass sie die Anerkennung für ökologischen Anbau bekommen haben. Größte Parzelle war 725 Quadratmeter und die kleinste Fläche war 123 Quadratmeter in der Roten Adern. Und das muss man sich einfach mal überlegen, 60 verschiedene Parzellen zu bewirtschaften auf engem Raum. Wir haben keine Herbizide eingesetzt, nichts mehr gedüngt. Die Abtrift der Hubschrauberspritzen war einfach zu extrem. Das war gar nicht auszuklammern, das war gar nicht zu realisieren in der Form. Und nach der Flurbereinigung hatte ich aus diesen 60 Parzellen dann 7 Parzellen, die dann groß genug waren. Ich habe auch im Rahmen der Flurbereinigung Flächen übernehmen können, die dort mit eingeflossen sind, sodass dann die kleinsten Parzellen schon groß genug waren zum Ausklammern. Das war für mich der Grund, dass man das einfach vollzogen hat und zumal man das hier schon gemäßigt vollzogen hat. Es waren natürlich Raupen im Einsatz, es sind Mauern weggefallen, aber man hat im selben Zusammenhang trotzdem wieder Trockenmauern aufgebaut. Und ich denke, im Nachhinein war es gut. Fehler werden immer gemacht und die hat man da halt gemacht in dem Moment, dass man das Wasser nicht talseitig abführt, sondern bergseitig abführt. Also dass es im Grunde durch Kanalisation abläuft. Und in verschiedenen Jahren sind wir für jeden Tropfen Wasser, der ins Gelände läuft, eigentlich
dankbar.
Ja. Aber wie gesagt, größte Nachteil ist im Grunde entstanden durch die Flurbereinigung, dass man viele Weinberge neu pflanzen musste. und das gutes altes Redmaterial praktisch zerstört wurde. Also wir lieben die Arbeit mit alten Reben.
Steht hier auch noch viel Wurzelechtes?
Wir haben also eben Falkenlei, Rotenfahrt, in Rotenfahrt haben wir viel neu pflanzen müssen, eben Brachflächen, die wir wieder rekultiviert haben, aber die alten Bestände stehen. Und da haben wir Reben, die 70, 80 Jahre alt sind, wurzelecht. Mhm. Ja. Und die werden auch gepflegt und sollen noch älter werden. Ja. Aber solange sie gute
Trauben bilden, ist ersetzbar.
Ja. Nee, ist nicht ersetzbar. Und das ist ein Frevel, diese Weinberge zu roden. Und ich denke, man muss, und da bringen wir wirklich jungen Leuten auch gerne bei, eben diese Pflanzen entsprechend zu kultivieren, dass sie eben auch ein langes Leben haben. Und wir haben so oft auch Weinberge übernommen von alten Winzern, die gesagt haben, ihr könnt den Weinberg haben, aber bitte pflanzt ihn neu. Er steht nicht mehr gut im Ertrag und die Reben sind schon so hoch und so weiter. Nachdem wir die Weinberge dann 4-5 Jahre bewirtschaftet haben und sie sehen die Weinberge wieder und dann sagen sie, Mensch, die sehen so toll aus. Mhm. Und haben gesagt, die sehen toll aus, weil es alte Reben sind. Mhm. Ja. Und jetzt wieder besser im Schnitt sind und so weiter und so fort. Also da ist schon vieles möglich. Das hat natürlich vieles, sage ich mal, mit der Bequemlichkeit auch Einzug gehalten, dass man die Reben nicht mehr so gepflegt hat. Wenn man nur Fremdarbeitskräfte reinschickt, wenn man andere Erziehungsarten ausprobiert, sprich Vertikoerziehung, Umkehrerziehung in guten Lagen, ist auch das, glaube ich, alles Frevel. Also wir lieben die traditionelle Moselfallerziehung. Davon haben wir noch 5,5 Hektar. Natürlich sehr arbeitsintensiv.
Ja.
Aber gerade dieses Jahr sehen wir wieder, gerade dass diese Trauben viel lockerbäriger sind, gesünder sind, wie das, was an den Drahtrahmenanlagen steht.
Mhm. Okay.
Von der Seite haben sie ein größeres Reifepotenzial, können später geerntet werden. Und das ist uns ja auch wichtig, dass man die Lese über ein bisschen schieben kann. Dass man Reben hat, die später geerntet werden können und nicht, dass alles zum gleichen Zeitpunkt kommt.
Was ist der Raffes eigentlich für ein Wein?
Raffes?
Ja.
Warum? Hast du den in besonderer Erinnerung?
Nee, ich habe den ehrlich gesagt noch nie probiert. Mhm. Und
kannst du gleich mal probieren. Also Raffes ist auch ein kleine Parzelle in der Falkenlei, in bester Lage. Mhm. Aber eine Felsformation, sehr trockener Standort, etwa 800 Quadratmeter, wo sich rauskristallisiert hat. Ich habe eben davon erzählt, dass Falkenlei extrem anfällig ist für Botrytis. Und gerade dieser trockene Standort sticht immer hervor, dass er absolut gesunde Trauben hat. Mhm. Und er hatte im Jahrgang 2005, haben wir gedacht, die können wir überhaupt nicht ernten, weil sie so grün sind, unreif aussehen, unreif auch schmecken. Und da haben wir sie hängen lassen. Und am letzten Lesetag haben wir dann nochmal geguckt und haben gesagt, oh ja, die sehen jetzt aus wie angetrocknete Rosinen. Und haben allerdings dann noch süß geschmeckt, sehr reif geschmeckt. Und haben wir geerntet, separat ausgebaut. Ist ein ganz großer Wein geworden, hatte 125 Grad Öxle, aus gesunden Trauben, mit einer guten Säurestruktur. Und allerdings auch immer hohen Alkohol. Mhm. Damit muss man leben, aber wir hatten jetzt im Frühjahr im Rahmen des Wein- und Gourmet-Festivals im Rheingau die Gelegenheit, ein Weinmenü zu begleiten vom Wohlfahrt, Traube Tonbach, einem unserer besten Köche, denke ich. Und das war der 2007er in Kombination mit Farley 2005. Ich kann nicht mehr genau sagen, was wir dazu gegessen haben, da müsste ich nachgucken. Großartig. Großartig. Großes Essen und große Weine. Das ist dann einfach Nusbur. Und da trifft es genauso zu 2000. Ich glaube, der hatte 14,5 Volumenprozent. Mhm. Das nimmst du nicht wirklich wahr. Man muss den Wahlen da auch einfach dann diese Zeit zugestehen.
Ja. Was hat sich für Sie verändert, seitdem Sie im Verband der Prädikatsweingüter sind?
Nix.
Nix.
Hat sich verändert, dass man natürlich, sagen wir mal, seine Weine auf einer guten Ebene präsentieren kann. Mhm. VDP-Präsentationen, angefangen bei der GG-Präsentation mhm. in Wiesbaden, dann die GG-Präsentationen im Frühjahr. Man sieht einfach an dem Zuspruch in Berlin, in Hamburg, in München, Köln, was, wie die Leute darauf reagieren. Dann haben wir die Gutswein in Berlin oder die Mosel hat Veranstaltungen in London, in Stockholm gemacht oder hier in Trier. Also kommt schon viel internationales Publikum hin und da hat man natürlich schon eine tolle Bühne, um seine Weine zu zeigen.
Man ist deutlich mehr unterwegs, weil man die Weine präsentieren muss.
Ja, aber das hatte sich im Vorfeld ja schon angedeutet. Also wir waren damals schon gut unterwegs, auch international. Also wir haben jetzt nicht unbedingt den VDP gebraucht, um international mehr zu vermarkten. Mhm. Ich denke, das hätte auch so seinen Lauf genommen. Mhm. Schon damals habe ich keine Weine mehr selber an den Mann gebracht. Das wird wie heute alles, wurde damals schon alles verschickt. Mhm. Und ich habe im Vorfeld schon Veranstaltungen in Italien mitgemacht, eben von unserem Importeur in Italien, wo diese Veranstaltung lief parallel zu Wien Italy, wo dadurch viel internationales Publikum hinkam. Mhm. Und wir waren schon in USA vertreten im Vorfeld, in Skandinavien. Also das war schon sehr gut verteilt. Aber es hat sich zum Teil auch verbessert, muss ich sagen, eben durch diese Präsentation im VDP. Und aber ansonsten gut, Kontakt mit anderen namhaften Kollegen. Die Akzeptanz anderer Winzer ist natürlich ein bisschen gestiegen dadurch. Mhm. Die dadurch auch Gelegenheit haben, unsere Weine zu probieren. Und das Schöne ist, dass ich sehr oft auch Besuch habe von VDP-Winzern, die uns dann eben dadurch, dass wir unsere Weine kennenlernen, schätzen lernen, uns kennenlernen und da geht so eine Hemmschwelle dann auch, wird abgebaut, dass sie eher mal in Betrieb kommen. Und gerade gestern hatte ich noch ein namhaftes Weingut hier, die sich auch speziell für die Umstellung zum ökologischen Weinbau interessieren. Und dann
das wäre sozusagen auch meine zweite Frage gewesen. Ja. Also es gab ja, bevor Sie auch in den VDP gingen, noch gar nicht so viele zertifiziert arbeitende Betriebe, die im VDP waren.
Also hier im Mosel-VDP sind wir immer noch die einzigsten, aber es gibt viel Interesse halt eben auch. Und wo Kollegen anrufen und fragen, hör mal, wir haben intensive Probleme mit Oidium, mit Peronospora oder was macht ihr in diesen Fällen? Mhm. Was spritzt ihr? Wie ist der Zustand eurer Reben? Und dass einfach da Interesse dran besteht. Mhm. Und das finde ich dann einfach toll, dass sie da über ihren Schatten springen und fragen und sagen, eure Weine sind toll aus, eure Weinberge sind toll aus und das muss ja schon sehr gut funktionieren. Mhm. Und deshalb sind wir da auch gerne bereit, Auskunft zu geben, durch die Weinberge zu laufen. Das ist uns ganz wichtig. Da können wir am meisten den Kunde transportieren. Aber natürlich das Wichtigste ist, dass diese Leute auch den Idealismus verstehen und den Idealismus bekommen, um den Weg dahin zu finden. Das ist natürlich nicht einfach. Oft ist schon das Problem, dass man sagt, man braucht einen gewissen Personalaufwand, das kostet.
Es ist deutlich mehr Aufwand da im Weinberg.
Schon mehr.
Man muss da mit Schläuchen rein. Ich weiß nicht, wie oft es letztlich ist. Das, was draufkommt, ja, geht ja nicht in die Tiefe, sondern
richtig.
bleibt und, haften. Und wenn es dann regnet, dann muss man wieder raus und wieder raus. Und
du brauchst entsprechende Mitarbeiter, die da geschult sind.
Und man darf eben nicht vergessen, das findet hier eben am steilen Hang statt.
Richtig. Ja. Und es geht schon mal in die Hose, das muss man ganz deutlich sagen. Letztes Jahr, 2012, war von der Seite eine Katastrophe, weil wir nur 40-50% einer normalen Ernte hatten. Weil wir gerade in der Blütephase, die wichtigste Zeit, nicht wirklich unsere Präparate ausbringen konnten, weil es ständig am Regnen war, es war kalt, es war täglich hatten wir 3, 4, 5 Infektionen. Und das war ökologisch, von ökologischer Sicht fast nicht möglich, das im Griff zu halten. Da haben alle Ökowinzer im Grunde sehr gelitten. Mhm. Und das müssen wir natürlich auch erzählen. Ich kann nicht sagen, das ist das Nonplusultra und immer tolle Trauben und so weiter. Und das kann schon mal, du fährst schon ein hohes Risiko. Mhm. Dieses Jahr sieht es toll aus. Mhm. Oft schöner als bei konventionellen Kollegen. Und das war auch die Jahre davor, so 2010, 2009. Und das wird beobachtet. Aber es ist natürlich in der Vegetationsphase, Juni, Juli, August, also 3 Monate lang intensive Arbeit mit Wetterbeobachtung und. Wie gehe ich da um? Es ist ja nicht so, dass wir gerade doch dann die Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen, um eben Schwefel und Kupfer auch auszubringen. Wir wollen diese Mittel ja auch sehr sparsam einsetzen. Mhm. Und von der Seite ist intensive Beobachtung Wetter, Natur unbedingt erforderlich. Und dass man vor allen Dingen eine gewisse Sensibilität kriegt für das, was man dann im Weinberg arbeitet. Und durch seine Mitarbeitern dann auch Versuch beizubringen. Weil das ist wichtig. Ohne Mitarbeiter könnte ich das in der Form, in der Größenordnung, wie wir das heute praktizieren, auf 16 Hektar, davon 11,5 Hektar im Stallhang, könnten wir das nicht machen. Ich denke, wir haben da ein sehr gutes Team, sehr engagiert und die dann, wenn es gilt, auch eben da sind, auf die ich mich dann hundertprozentig verlassen kann. Das ist Voraussetzung.
Ja. Klaus Busch, vielen Dank für das Gespräch.
Danke ebenso. Da kriegst du jetzt einen Rafes. Ne?
Okay.
Ich hoffe, er ist da.